Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Heute geht's zurück zu WrestleMania 27 und dem No Holds Barred Match zwischen Triple H und dem Undertaker. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Hallo Olaf Bleich, wie geht's dir, Olaf Bleich? Fühlst du dich gut, Olaf Bleich? Bist du ready, Olaf Bleich? Hast du Bock, Olaf Bleich? Na?
Ich habe letztens überlegt, ob ich einen Twitch-Kanal aufmachen soll und wie ich ihn wohl nennen sollte. Und ich glaube, der geht nur an Olaf Bleich, geht nichts vorbei, oder?
Nein, also ich kenne auch keinen anderen Olaf Bleich.
Ich kenne niemanden, der mich so gerne bei meinem vollen Namen nennt, wie ihr das tut. Das ist wunderschön. Ja, Mella, wir haben das WrestleMania-Wochenende. WrestleMania 38 steht vor der Tür. Und wir haben uns ein Match ausgesucht, bei dem zwei Namen natürlich hier gleich hervorstechen. Triple H und der Undertaker. Triple H hat vor kurzem seine Karriere beendet nach seiner schweren Herzerkrankung. Und der Undertaker, der wird an diesem Wochenende in die Hall of Fame aufgenommen. Also es kommt nicht von ungefähr, dass wir uns jetzt hier im Vorfeld von WrestleMania 38 gerade dieses Match ausgesucht haben. Erstmal ganz kurz, hast du eine besondere Beziehung zu den beiden? Also was sind deine Gefühle, deine Emotionen, wenn du die Namen hörst?
Also Triple H tatsächlich weniger. Also keine Frage, ich finde den cool und man kennt ihn einfach. Aber Undertaker, das war halt auch so, das ist für mich pure Kindheit. Weil ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, ich habe immer noch ein uraltes Undertaker-Shirt, das ich damals von meiner Oma bekommen habe, die mittlerweile auch schon eine ganze Weile leider nicht mehr unter uns ist. Und das ist auch wirklich noch in meinem Kleiderschrank und das wird auch in Ehren gehalten. Also von daher, der Undertaker, als die Streak auch beendet wurde, das war wirklich so, das könnt ihr doch nicht machen. Also ja, da hängen schon ein bisschen Gefühle dran. Aber kommt jetzt natürlich verdient in die Hall of Fame.
Absolut. Ne? Und Triple H wird da auch landen. Ich meine, der ist schon drin mit der DX, aber der wird garantiert auch wahrscheinlich nächstes Jahr dann mit in die Hall of Fame reinrutschen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der Undertaker, was gesagt, absolut verdient. Und bei mir ja auch. Also ich finde es eh immer witzig, das haben wir auch schon mal angesprochen, welche Rolle immer die Omas gerade so in den 90ern mit dem Wrestling-Konsum gespielt haben. Ist bei allen so. Bei mir war es auch so. Ich hatte auch eine Oma gehabt, mit der ich immer Wrestling geschaut habe. Und die mochte aber nicht den Undertaker. Mein Bruder mochte den Undertaker. Ja. Und ja, Triple H war natürlich jemand, den konnte ich erst überhaupt nicht ausstehen. Und dann, als der zu The Game wurde, da war der natürlich auch dann jemand für mich, den ich super cool fand. Und dann, es war so ein Auf und Ab. Also, ich war nicht immer so ein riesengroßer Triple H-Fan, aber gerade so die Jahre 2000 zum Beispiel sticht da bei mir ganz besonders hervor, wo halt so viele geile Matches mit dem mit dabei gewesen sind. Also wirklich auch jemand, der das Wrestling geprägt hat, auf vielerlei Hinsicht. Eigentlich, ne? Also sowohl positiv als auch negativ. Wir wissen auch, dass er jemand gewesen ist, der gerne mal Backstage Politics gespielt hat. Aber ich glaube, das muss man auch machen, wenn du in so einer Company wie WWE da wirklich mitspielen willst. Aber auf jeden Fall das Match hier, No Holds Barred. Und das war ja auch ein Kampf, der mit in der Fehde zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels eingebettet gewesen ist hier, ne? Also wir sind jetzt hier WrestleMania 27, die Karriere von Shawn Michaels bei WrestleMania 26 beendet. Und dann sollte ja quasi Fortführung von dieser ganzen Storyline kommen mit Triple H, der noch mal den Undertaker herausfordert und dann im Jahr drauf das End of an Era Match im Hell in a Cell. Das haben ja Kai und Chris im Watch-Along quasi besprochen. Wir wollten das eigentlich machen. Ich bin ganz ehrlich, wir wollten das eigentlich erst machen. Und dann ist mir aufgefallen, Mist, da haben wir einen Watch-Along zu. Gehen wir halt ein Jahr zurück, nehmen wir das ganz einfach. Weil auch das war ein Match, über das viel gesprochen worden ist und das viele auch als bestes Match hier bei einer nicht besonders guten WrestleMania erachtet haben. Der Aufbau zu dem Match war auch relativ einfach, mit viel Gestarre auf ein WrestleMania-Logo. Und dann war das Ding gemacht. Aber hier muss man sagen, Mella, das sind auch zwei so große Charaktere. Da braucht es vielleicht auch gar nicht so einen großen Aufbau, weil die haben einfach auch schon diese Backstory, natürlich durch die Freundschaft mit Shawn Michaels von Triple H, der Undertaker mit Shawn Michaels und auch mit Triple H, die beiden standen sich ja schon bei WrestleMania gegenüber, auch wenn man da nicht mehr drüber spricht. Aber so die Backstory war einfach, aber die hat funktioniert, oder?
Ja, absolut. Also gerade bei zwei solchen Namen braucht man halt, wie du sagst, wirklich nicht viel. Vor allen Dingen, weil die halt auch wirklich beide schon so lange dabei sind und sich eben immer mal wieder begegnet sind auf dem Weg eben quasi. Und ja, also wie du sagst, man braucht nicht viel. Die machen das schon.
Ja, Er hat zwei absolute Veteranen hier zum Zeitpunkt. Ist Triple H 41 Jahre alt, der Undertaker 46 Jahre alt. Und da können wir auch gleich hier in das Geschehen einsteigen, weil natürlich kein WrestleMania-Match von Triple H ohne speziellen Entrance. Wir haben hier als Musik For Whom the Bell Tolls natürlich von Metallica. Und dann, ich habe es hier mal in meinem Handout als Spartaner-Entrance tituliert, mit dieser Phalanx aus Schilden. Hat mir aber fast ein bisschen gefehlt, dass Triple H als Kratos oder so aufgetreten ist. Das hätte auch gepasst, oder?
Ich habe mir ein bisschen fast schon mehr erwartet, weil es war ja im Grunde wirklich diese Spartaner, wie du sie nennst. Mir fällt auch gerade echt kein besseres Wort dafür ein, die quasi Triple H erst bedecken, der da wahrscheinlich von unter der Bühne hochgeholt wird oder auch einfach rausläuft. Das konnte man aus dem Kamerawinkel schlecht erkennen. Und dann quasi den Blick auf ihn freigeben und er auch wieder diese Krone, oder war das mit diesem Ketten auch? Ich krieg's jetzt gar nicht mehr so richtig zusammen.
Diesen Helm quasi, den
ja,
er getragen
genau.
Hat im Schädel. Ja,
genau, danke schön. ja, und dann macht er halt seinen Entrance. Also ich habe eigentlich gedacht, da kommt sogar noch ein bisschen mehr, aber war trotzdem schon ganz cool. Und ich wette, da waren noch bestimmt wieder ein paar Leute dabei unter den Spartanern, die man vielleicht sogar mittlerweile kennt oder zumindest später kannte. Man weiß es ja nicht.
Halte ich für absolut nicht unwahrscheinlich. Aber man konnte es hier zumindest nicht sehen. Also wenn ihr da Informationen habt, wer die Spartaner gewesen sind, dann schreibt uns das gerne. Ich habe es nicht nachrecherchiert und habe auch nicht geschaut. Also von daher, ja, Undertaker mit seinem üblichen sehr langen Entrance, generell natürlich die beiden hier, nehmen sich sehr viel Zeit. Pomp und Gloria hier bei WrestleMania 27, damals in Atlanta, Georgia, im Georgia Dome, knapp 70.000 Zuschauer. Ja, und dann haben wir hier eben diese Larger-than-Life-Charaktere, das muss man einfach so sagen. Und es wurde ja auch angekündigt als No-Holds-Barred-Match, sprich keine Regeln, alles ist möglich. Und man hat das hier auch sofort gezeigt, Mella, dass das hier eine Schlacht wird, weil da gab es kein Lock-up oder sonst irgendwas, sondern es geht gleich zur Sache.
Ja, richtig. Also Triple H prügelt direkt mal auf den Undertaker ein, bringt ihn da in die Ecke, prügelt da weiter. Der lässt sich das aber nicht so wirklich gefallen und wirft Triple H einfach mal brachial über sowas, der Seil, über Eck quasi erstmal nach draußen.
Genau, und draußen geht's dann auch direkt ordentlich zur Sache. Wir sind in dieser Zeit, wo Michael Cole als hier Kommentator unterwegs gewesen sind. Ist also eine ganz, ganz schlimme Zeit. Wenn ihr hören möchtet, wie schlimm das gewesen ist, hört euch das Watch Along zu WrestleMania 27 aus dem letzten Jahr an. Mit Kai und Chris. Das war auch ganz ulkig, was das angeht. Aber der Undertaker räumt nämlich ja gleich erstmal hier das spanische Kommentatorenpult ab. Aber Triple H hat sich dann von diesem Sturz schon wieder so weit erholt, dass er, als der Undertaker quasi zu ihm zurückkehrt, ihn erstmal, ja, so tackelt und in diesen Plexiglas-Verschlag von Michael Cole da drückt, in die Coal Mine, wie es
ich wollte es gerade sagen, in die Coal Mine. Ich fand's nur so witzig, kurz davor hört man einen Fan chanten Guillotine Leg Drop mehrfach. Das ist so rausgestochen für mich und fand ich so fehl am Platz irgendwie, dass ich mir das sogar notiert habe. Wird er später auch nochmal tun und fand ich einfach sehr witzig. Ja, genau.
Gab's einen Guillotine Leg Drop? Es gab keinen Guillotine Leg Drop, oder?
Nein, das ist okay. Ja der Witz in der Sache. Den gab es tatsächlich nicht. Der Taker liegt dann erstmal draußen. Triple H geht wieder in den Ring und es gibt erstmal einen Stare-Down zwischen den beiden. Also Triple H im Ring, Taker außerhalb. Und generell, also die beiden haben sich ja sehr, sehr viel Zeit mit allem genommen. Also nicht nur mit den Entrances, auch mit solchen Stare-Downs, mit dem Selling. Und generell hat für mich auch dieses Match sehr vom Selling von beiden gelebt. Also das werden wir ja später auch noch sehen. Bleibt nicht lang dabei beim Stare-Down. Taker kommt wieder rein, dann setzt es erstmal Prügel für Triple H. Und dann war ich mir nicht ganz sicher, was der Undertaker da gemacht hat, ob das ein Flying Shoulder Tackle war, den er ja gerne mal macht, ein Flying Forearm oder eine Sling Blade. Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus.
Ich glaube, das soll seine Flying Clothesline sein, aber die sah ein bisschen verunglückt aus, die er da gezeigt hat.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache Triple H geht zu Boden. So.
Genau. Nee, genau. Und also hier ist ja auch so die Maxime gewesen, dass der Undertaker auch nach diesem Tackle in die Coal Mine, dass der hat sich ja aufgesetzt. Das war jetzt das erste Mal, dass der Taker sich aufgesetzt hat. Und das war sozusagen das Zeichen von beiden, okay, wir müssen größere Geschütze auffahren. Und das setze ich dann hier weiter fort. Wir haben die Clothesline angesprochen. Undertaker versucht dann auch hier die Oldschool zu zeigen. Also packt Triple H am Arm und versucht hier auf Seil zu klettern. Triple H wirft ihn aber von oben runter. Dann im Anschluss geht's wieder raus. Es geht für den Undertaker in die Guardrail. Dann macht Triple H hier das Kommentatorenpult der Amerikaner frei und es gibt einen kurzen Brawl der beiden oben auf dem Pult. Triple H will den Pedigree zeigen, da befreit sich der Undertaker, setzt kurz den Chokeslam an. Triple H kontert erneut, will wieder den Pedigree zeigen und Mella, dann gibt's den großen Backdrop hier vom Pult runter.
Ah, ja. Mir hat mein Rücken dabei sehr weh getan. Also eine coole Aktion, also hatte ich glaube ich so auch noch nie gesehen, dass da wirklich einer runtergejobbt wird, aber sah so recht schmerzhaft aus und da ist lustigerweise auch wieder die Stelle, wo man den Fan hört mit dem Guillotine Leg Drop. hätte er ja von oben machen können, aber wäre wahrscheinlich aber auch sehr schmerzhaft geworden.
Das glaube ich auch. Und danach habe ich mir geschrieben, ist das Tempo erstmal aus dem Match raus. Also nach diesen großen Aktionen draußen, wie du richtig gesagt hast, die beiden nehmen sich sehr viel Zeit. Und das ist was, das kann man mögen, das muss man aber nicht mögen. Und ich weiß, dass dieses Match sehr gefeiert worden ist, auch damals sowohl von Dave Meltzer als auch von allen Wrestling-Fans als eines der größten Matches überhaupt bei WrestleMania. Und mich haben gerade diese Selling-Phasen dazwischen teilweise ein bisschen gestört, weil die ein bisschen gebraucht haben. Hier auch. Also das hat ja wirklich Minuten gedauert, bis die beiden wieder auf den Beinen gewesen sind, Mella.
Ja, also stellenweise hat es mich auch ein bisschen fast schon irritiert, weil es doch sehr lange war und für ein No-Holds-Barred-Match fast schon wenig zum Einsatz kam, muss ich sagen, und wenig in Anführungszeichen brutal war. Aber gerade so in der Schlussphase haben sie mich dann trotzdem wieder gekriegt mit dem Selling, weil da wurde es ja dann doch noch mal ein bisschen rabiater. Also von daher, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen.
Da kann man drüber diskutieren hier bei dem Match. Das ist absolut ein Kritikpunkt, den man anbringen kann. Oder man sagt eben, die beiden nehmen mich so gefangen, da akzeptiere ich auch, dass die eine Minute am Boden liegen und versuchen, sich an Seilen hochzuziehen. Weil das haben wir jetzt hier gehabt. Ne? Triple H erstmal draußen ist, der Undertaker ist im Ring und wartet quasi darauf, dass Triple H wieder aufsteht. Und als dann Triple H wirklich nach einer Minute, anderthalb, also das Match geht 30 Minuten, wieder steht, nimmt der Undertaker Anlauf und macht seinen großen Dive über das Top Rope nach draußen. Ja, und Mella, das sieht halt einfach immer beeindruckend aus. Ne? Und er ist auch wieder hier sehr steil gelandet, muss man auch so zusagen, oder?
Ja, also die Landung war, auch das sah wieder ultra schmerzhaft aus, gerade weil er so ein bisschen mit gefühlt eingeschädelt fast schon ist. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr weird gelandet. Aber einfach dieser 2-Meter-Mann, der da mal so locker flockig übers oberste Seil nach draußen auf den Gegner springt, das ist schon krass. Also erstmal da drüber zu kommen und dann noch eben die Weite mitzubringen, dass man da auf dem Gegner landen kann. Also das ist schon, es ist jedes Mal einfach beeindruckend.
Ja, ja, also das war eine harte Aktion. Das sieht aber immer wieder beeindruckend einfach aus. Wenn man selbst zum 1000. Mal kann man sich das angucken und ist schon echt hart. Und dann wird draußen eine Treppe aufgebaut vor dem spanischen Kommentatorenpult wieder. Muss man mal unterscheiden, welches das ist. Und da gibt's kurzen Teaser, aber dann gibt's vor allem erstmal einen Anlauf vom Undertaker, der in einem Spinebuster durch das Pult von Triple H mündet. Bisschen konstruiert dieser Spot, aber sah gut aus, oder?
Ja, also man konnte schon erwarten. Also die Frage ist halt, was wollte der Taker eigentlich zeigen? Wollte er ihn durchspieren? Ich weiß es nicht. Also ich verstehe, was du mit konstruiert meinst. Also es war irgendwo schon klar, dass Triple H jetzt da eine Aktion zeigen wird. Fand ich aber nicht schlimm, weil wie gesagt, das sah cool aus und sah brachial aus und der spanische Announce Table ist hin. Also alles, was man wollte.
Nee, also das ist ja auch so ein Punkt, also wie du richtig gesagt hast, ne? Also man wusste nicht genau, was will der Undertaker hier überhaupt machen, sondern es war irgendwie logisch, dass Triple H eine Aktion zeigt, aber passt schon. Also es passt schon, es war ein krachender Effekt. Generell, die Zuschauer haben auf diese großen Spots auch gewartet. Ich finde, dass es gerade in diesen ruhigen Phasen auch sehr ruhig in der Arena gewesen ist. Außer dem Typen, der den Guilty Leg Drop haben wollte natürlich. Fandst du das nicht auch? Ich finde, dafür, dass das hier so ein Riesen-Match gewesen ist, waren die Leute relativ leise.
Ja, also man hat halt sehr viele ruhige Phasen eben. Also wie gesagt, die lassen sich ja mit allem ultra viel Zeit. Und dementsprechend haben die Leute auch nicht so viel, worauf sie reagieren können. Mich hat halt auch so ein bisschen irritiert, dass da nicht mal irgendwelche Anfeuerungsrufe für den Taker kamen oder auch für Triple H vielleicht, man weiß es ja nicht. Aber wenn es ruhig war, dann war richtig ruhig. Aber wenn es laut war, war es halt auch richtig laut. Also von daher, vielleicht wollte man auch genau das damit erreichen. Ich meine, ne, die sind ja zu dem Zeitpunkt, du hast angesprochen, nicht mehr ganz die Jüngsten, trotzdem schon. Und dafür noch mal trotzdem so ein Match mit teilweise solchen Aktionen rauszuhauen, wie hast du schon gesagt, das passt schon.
Ja, und gerade beim Undertaker wusste man ja auch, dass er zur damaligen Zeit nicht mehr in der allerbesten Verfassung gewesen ist. Und dass da viele kleine Verletzungen und größere Verletzungen schon an ihm genagt haben. Und es hat schon Grund gehabt, weshalb er auch damals dann schon nicht mehr ganz so häufig angetreten ist. Und hier ist es dann eben so, nach auch einer längeren Phase geht's dann eben zurück in den Ring. Der Undertaker dann auch relativ schnell wieder im Vorteil mit einem Chokeslam. Da kann Triple H aber auskicken. Und jetzt ist eigentlich der Punkt schon erreicht, wo man sagt, ja, eigentlich jede Aktion, die jetzt hier gezeigt wird, könnte das Ende bedeuten. Triple H kämpft sich dann zurück und auch da wieder eine etwas konstruierte Geschichte. Also Triple H mit Schlägen und Tritten kommt er dann zurück, drängt den Undertaker in die Ecke. Und wir hatten das auch schon in einigen Matches, zum Beispiel beim Undertaker gegen Mark Henry, wo wir gesagt haben, gut, ja, wenn es Schläge von oben in der Ringecke auf den Undertaker gibt, dann muss es auch danach den Last Ride geben. Aber hier war es so, dass Triple H noch drüber weggesprungen ist quasi und gekontert hat. Und dann gab es auch noch mal eine schnelle Sequenz hier mit Snake Eyes dabei, Spinebuster hintereinander. Also auch mal so ein Tempowechsel hier im Match, Mella.
Ja, war ja auch an der Stelle wirklich mal nötig. Weil wie gesagt, also diese langatmigen Phasen, ich habe es verstanden, warum sie da waren. Also ne, teilweise eben wegen der Verfassung, teilweise, weil es eben zwei Superstars sind, die nicht so viele Aktionen brauchen, um da Intensität zu zeigen. Aber da war es mal wieder nötig, weil, wie du gesagt hast, die zwischenzeitlich, dann lag einer ewig draußen, bis der aufgestanden ist und bis mal die nächste Aktion kam. Also ich fand, an der Stelle war es auch wirklich, wirklich nötig. Und jetzt kommen wir auch endlich mal wieder in die Situation, wo auch ein Foreign Object eingesetzt wird, beziehungsweise Triple H holt sich ja einen Stuhl, wird dann aber mit einem Big Boot vom Taker abgefangen, der sich den Stuhl dann eben nimmt und den erstmal schön auf den Rücken von Triple H haut.
Aber so richtig, oder?
Ja, das mit Schmackes, wie man so schön sagt. Ja, es soll noch einen zweiten geben. Da kommt dann aber der Setup-Kick von Triple H und auch der Pedigree kommt tatsächlich durch.
Genau, und das war dann so der erste große Finisher, der hier durchgeht, ne? Der Pedigree von Triple H. Und wie gesagt, große Charaktere, da kann jede Aktion das Ende bedeuten. Und wenn hier die Finisher gezeigt werden, der Pedigree bedeutet sonst immer das Ende. Hier aber nicht, der Undertaker kickt aus und danach gibt's den nächsten konstruierten Ansatz zum Last Ride. Auch da wieder so ein bisschen merkwürdig. Triple H drängt Undertaker in die Ecke und setzt ihn quasi so drauf und irgendwie schlüpft dann der Undertaker drunten durch, als Triple H noch vor ihm steht, und er schlüpft unten durch, sodass er dann eben den Last Ride zeigen kann. Aber auch hier nur ein Two-Count. Undertaker das erste Mal frustriert und Mella, wenn der Last Ride nicht reicht, dann muss der Tombstone her.
Ja, sehr richtig. Es kommt zur bekannten Pose. Da wird erstmal schön der Hals durchgeschnitten. Und es folgt tatsächlich der Tombstone Piledriver, aber auch da wieder der Kickout. Und jetzt ist der Taker mal so richtig pisst.
Ja, aber so richtig, wirft dann den Stuhl hier demonstrativ neben den Kopf von Triple H nach dem Motto, okay, jetzt gibt's den Tombstone auf den Stuhl und dann ist es hier endgültig vorbei. Aber Triple H kämpft sich raus und zeigt ein DDT auf den Stuhl. Keine große Reaktion, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also die Aktion, dafür, dass das so eine heftige Aktion eigentlich ein großer Konter ist, fand ich überraschend, dass das Publikum da so leise gewesen. Ich habe hier starr vor Staunen bei mir aufgeschrieben. Also waren die so ehrfürchtig in dem Augenblick und konnten nicht fassen, was da gerade passiert. Ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir hier auch wieder eine lange Phase, wo beide sich erstmal hochrappeln und an den Seilen hochziehen. Und dann gibt's den nächsten Pedigree und den nächsten Two-Count. Und jetzt ist man natürlich da schon komplett von den Socken eigentlich, weil zwei Pedigrees, Mella, das ist normalerweise das sichere Ende hier.
Ich wollte es gerade sagen, aber es bleibt ja nicht mal bei zwei, sondern wir haben direkt den dritten hinterher und wieder ein Kickout. Also jetzt müssen dann mal die schweren Geschütze aufgefahren werden. Und ja, Triple H schnappt sich dementsprechend auch den Stuhl, der eben noch im Ring liegt, und drischt, ich habe mitgezählt, 9-mal auf den Rücken vom Taker ein. Und auch da wieder mit Schmackes.
Ja, also voll durchgezogen, was die beiden hier gemacht haben. Also das, ja, ne? Ordentlich. Und der Undertaker krümmt sich ja dann auf dem Boden und versucht sich immer wieder hochzuziehen. Und auch die Kommentatoren verkaufen das ja, so dass der hat hier neurale Schäden, weil der Undertaker sich so komisch bewegt und ich weiß nicht was. Und am Ende gibt's ja dann auch noch den Stuhlschlag hier auf den Kopf, der übrigens anscheinend, damals war das ja No-Go, der kam wohl nicht besonders gut Backstage an, der war auch nicht abgesprochen, sondern das haben die beiden hier einfach so gemacht, hat der Undertaker später in Interviews gesagt, weil, ne, Stuhlschläge an den Kopf, auch wenn der Arm noch davor war, nicht so besonders gut. Und Triple H schaut ja dann auch reumütig und sagt, Mensch, ich muss das tun, damit ich den Undertaker quasi hier erlöse. Wir wissen, das sollte noch eine ganze Zeit lang dauern, bis da jemand wirklich einen Undertaker erlöst. und jetzt beginnt das Leiden des Undertaker, oder? Wie hast du das jetzt gesehen? Weil es gibt ja wirklich diese ewig lange Phase, wo der Undertaker versucht, sich hochzuziehen und wieder auf die Beine zu kommen und Triple H anschreit mit, ey, jetzt bleib endlich unten, stay down, just die, what's wrong with you, und all sowas schreit ihm da entgegen. Da frage ich ja mal, wie hat dir das gefallen, Mella? Also war das für dich dann auch der Aufbau der Dramatik, die dann hier dazu gehört hat?
Also es war stellenweise schon fast unangenehm, das anzugucken, weil Taker eben solche Zuckungen und spastischen Bewegungen hatte, wo ich auch kurz ein bisschen Angst hatte, dass, also ich habe immer Angst um den Undertaker seit gefühlt 10 Jahren. Dementsprechend, ja, es war schon so wirklich ein bisschen unangenehm, da dem alten Mann zuzugucken, wie der versucht, sich irgendwie auch nur aufzusetzen. Generell, ich fand das Selling schon trotzdem ganz cool. Also auch dieses, als sie sich an den Seilen hochgezogen haben, beziehungsweise kurz vorher, als Taker sich da am Seil hochgezogen hat und auch wirklich gezittert hat. Also hat schon die gewünschte Wirkung erzielt bei mir, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man sagen muss, just die, aber mein Gott, im Eifer des Gefechts kann einem das ja schon mal rausrutschen. Ich meine, er ist ja eh
und
schon.
Und ist der Undertaker.
Eben.
Ja, eben, wollte ich das sagen.
Also fand ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, in der Schlussphase hat mir das Selling richtig gut gefallen. Nur zwischendrin war es mir ab und zu mal ein bisschen too much. Aber ja, nun, passt schon.
Ja. Ne? Unangenehm ist ein gutes Stichwort, weil mir ging es auch dabei. Also das, man weiß natürlich, Undertaker ist aus dem Match hier angeschlagen rausgegangen und sowas, ne? Und hat danach auch noch einige OPs über sich ergehen müssen. Aber trotzdem, auch damals, ich kann mich daran erinnern, dass ich davor gesagt habe, es fühlte sich halt beklemmend an, das so mit anzusehen. Und ich habe das gestern bei mir hier auf der Couch geschaut und meine Freundin waren mit dabei. Und ich habe auch gedacht, so, mein Gott, was denkt sie wohl, wenn sie das da sieht? Weil das einfach komisch anzuschauen ist. Also komisch im Sinne von unangenehm. Und deswegen, Selling ist hier on point, meiner Meinung nach. Ist auf jeden Fall was Emotionen erzeugt. Und das ist der Sinn dahinter. Und Undertaker zieht sich ja dann hoch und versucht noch mal Triple H hier am Hals zu packen. Aber Triple H sagt, nein, das ist gar nichts, was du hier kannst und was du hier versuchst. Ne? Und nimmt dann quasi den Arm weg. Der Taker taumelt noch mal in die Seile, sagt jetzt, komm, ne, gib's mir, und Triple H dann in der nächsten Geste macht hier den Cutthroat, ne, wie du schon gesagt hast, da wird einmal der Hals durchgeschnitten und zeigt dann sogar den Tombstone, Sakrileg, oder?
Schande. Genau. Aber es reicht nicht, es gibt den Kickout vom Taker und, also, jetzt werden wirklich die schweren Geschütze aufgefahren, denn Triple H holt endlich seinen Sledgehammer, seine Waffe der Wahl, kommt aber nicht wirklich dazu, die einzusetzen, sondern landet im Hell's Gate vom Taker.
Ja, wie hat dir der Hell's Gate eigentlich immer als Submission-Move vom Undertaker gefallen?
Es sah nie wirklich legit aus, muss ich sagen.
Ja, auch nicht, oder? Wo er dann oben versucht, den Fuß irgendwie so zu biegen. Ja,
also es war immer ein Gewurschtel und man hat sehr oft gesehen, okay, wo soll das jetzt angreifen? Also was soll da eigentlich jetzt gerade passieren? Weil ich sehe keine Stelle, die irgendwie abgedrückt wird oder ähnliches. Oder also es war für mich nie so legitim. Und auch hier ist es schon ein ganz schönes Gewurschtel, bis Triple H da auch mal einigermaßen vernünftig drin ist. Und ja, aber ja nu.
Ja, kann man drüber diskutieren. Also ich bin auch jemand, der den Hell's Gate nicht so mochte. Auch hier, wie gesagt, da hat er dann oben versucht, noch den Fuß nachzuziehen, damit das irgendwie wuchtig aussieht, aber hat für mich nicht funktioniert. Was ich dagegen sehr mochte, war die Sache mit dem Sledgehammer, der ja nicht zum Einsatz gekommen ist, sondern den hat er ja dann quasi verloren und hat den ja dann im Hell's Gate versucht zu ertasten und hat ihn dann irgendwann in der Hand gehabt und hebt ihn dann hoch, sagt er, jetzt gleich schlägt er zu und dann reicht aber die Kraft nicht mehr und dann öffnet sich die Hand und der Sledgehammer, für jeden gut sichtbar in der Arena, fällt ihm wieder aus der Hand. Ja, und dann ist das Ding hier gelaufen. Die Hand sinkt auf die Schulter, glaube ich, vom Undertaker und tappt dreimal müde auf den Arm vom Taker, sodass Scott Armstrong hier den Kampf abbrechen muss. Also Tap-Out-Victory für den Undertaker nach einer großen Schlacht und wirklich mit der letzten Energie, die der Undertaker hier aufgebracht hat, kann er den Hell's Gate durchziehen und Triple H besiegen. Aber die Leiden des jungen Taker, die sind noch nicht vorbei. Die gehen ja noch weiter.
Ich wollte vorhin dasselbe sagen und dachte mir so, nein, das lasse ich. Ach ja, der junge Taker, herrlich. Ja, also wir sehen einen Undertaker, der erstmal weiter angeschlagen einfach da liegt, vom Ref und einem Arzt oder einen vom Sunny-Team betreut wird. Kann sich dann irgendwie nach draußen begeben, kollabiert dann ja aber da auch noch mal und wird dann auf dem Stretcher, oder das war ja nicht mal ein Stretcher, das war ja ein ganzes Auto, was da ankam, abtransportiert, weil eben keine Kraft mehr da ist, weil er sein he gave us his all, so.
Oder he gave it. Triple H war ja besorgt, also gab es ja diese Szene, wo der Undertaker quasi auf der Ringschürze sitzt und dann darunter springt und dann sofort in sich zusammenbricht und Triple H ihn ja fast auffangen wollte in dem Augenblick. Und er war eigentlich relativ fit dafür, dass er gerade 5 Minuten in Hell's Gate gewesen ist. Auch das unangenehm anzuschauen, weil man eben auch nicht genau gewusst hat, so ist jetzt da wirklich was oder ist das alles nur Selling? Und übrigens auch Triple H, Vince McMahon mochte dieses Finish überhaupt nicht. Triple H hat das mal in Interviews gesagt, genauso auch der Undertaker hat das mal bei ESPN erzählt, dass Vince das gar nicht cool fand. Vince hat damals sinngemäß gesagt, mein Undertaker wird nicht mit dem Stretcher rausgebracht, mein Undertaker, der verlässt die Arena auf seinen eigenen Füßen. Tja, haben sich hier durchgesetzt, die beiden Herren. Na, da war dann anscheinend die kreative Einflussnahme ausreichend. Und das war ja eben auch Teil der Storyline natürlich. Ne? Im Jahr drauf war das quasi dann umgekehrt. Und hier sollte nochmal die Schwäche des Undertaker dargestellt werden. So nach dem Motto, das geht langsam zu Ende mit dem Taker und wir brauchen dieses End-of-an-Era-Match. Und sind wir ehrlich, wenn es danach geendet hätte mit dem Undertaker, wären wir alle total glücklich gewesen.
Ach ja. Man kann nicht alles haben, ne?
Genau, so, geht nicht darum, haben wir schon oft genug besprochen in diversen Podcasts. Mella, wie gehst du denn hier aus dem Match raus? Also das hat ja große Reviews bekommen, große Wertung. Dave Meltzer hat 4,5, glaube ich, von 5 Sternen vergeben. Bestes Match bei dieser WrestleMania, auch bei Match of the Year. Votings immer wieder ganz vorne mit dabei. Wie siehst du den Kampf?
Ich glaube, der lebt wirklich von seiner Schlussphase. Also gerade von dem Selling. Also zwischendurch war ich echt so ein bisschen fast schon genervt, weil ich mir einfach klar war, okay, das geht jetzt noch eine ganze Weile so weiter. Und es passiert einfach nicht viel. Also klar, die beiden müssen nicht viel machen. Wie gesagt, das sind Superstars, die können eine Geschichte mit wenig erzählen. Aber ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Sei es der Einsatz von irgendwelchen Waffen. Das muss ja kein verrücktes Zeug gewesen sein. So einfach noch mal ein bisschen mehr mit dem Stuhl oder den Sledgehammer vielleicht früher schon mal reinbringen.
Noch mehr mit dem Stuhl? Du hattest hier 9 Stuhlschläge.
Ja, man kann sie ein bisschen besser verteilen. Nee, also ich bin wirklich zwiegespalten. Also ich mochte es, aber wie gesagt, hauptsächlich wegen der Schlussphase. Also zwischendrin, entweder hätte es vielleicht einen Tacken kürzer sein können oder eben zwischendurch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen vom Pacing her einen besseren Wechsel. Also mal schnell, mal langsam haben können. Es war halt schon oft zäh, muss ich sagen.
Ja, ich war damals kein riesiger Fan von dem Match. Ich bin es heute nicht wirklich, aber ich kann verstehen, weshalb Leute das gut finden, weil wenn das Match eines schafft, dann ist das, du bist emotional dabei, du bist emotionalisiert und selbst wenn du dich ein bisschen ärgerst, durch das Selling und durch die Geschichte, die hier erzählt wird, bist du da trotzdem drin und ich glaube, das ist das, was Leute dann eben auch gefangen nimmt und wenn du dann eben wirklich auch innerhalb der Story dabei bist, dann wird dieses Match auch nochmal in seiner Qualität angehoben. Von der Action her war das gut, von den Aktionen her, von den großen Aktionen her war das wuchtig und hart. Also da kann man nicht viel dran aussetzen. Für mich hätte der Kampf tatsächlich 5 Minuten kürzer sein können und hier und da einfach die Übergänge ein bisschen schneller und knapper gehalten, damit du quasi wie so ein großes Bombardement an großen Aktionen gehabt hast. Und so hast du immer wieder dieses große Aktion, Pause, große Aktion, Pause, große Aktion, Konter, Pause. Ja, und das ist eben was ich damals nicht 100% mochte, was ich aber auch heute nicht 100% akzeptiere, aber ich kann vollkommen verstehen, dass man das hier als so großes und auch wichtiges Match ansieht. Muss aber ganz klar hier sagen, ich mochte das End of an Era Match zwischen den beiden bedeutend lieber. Ging dir auch so?
Ja, aber da sind uns ja andere zuvor gekommen beim Watchalong.
Das Sauerei. Ist richtig. Wir machen das einfach nächstes Jahr.
Gut.
Also, das End of an Era Match hat mir deutlich besser gefallen und ich glaube, damit können wir dann hier auch den Sack zumachen. Ich glaube trotzdem, dass sich das lohnt hier, vielleicht auch beide Matches in Folge. Ich meine, wenn ihr Zeit habt, das ist eine knappe Stunde, mit Entrances wahrscheinlich anderthalb, dann seid ihr erstmal ganz gut beschäftigt, wenn ihr hier nochmal Undertaker gegen Triple H diese Reise miterleben wollt. Vielleicht auch als Aufgalopp für das Watchalong, warum denn nicht? So, Mella, wir sind durch, möchtest du noch was sagen?
Ich freue mich auf Mania. Ist mir egal, was andere sagen.
Das ist ein gutes letztes Wort. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei WrestleMania. Hört euch nochmal unsere Preview an, wenn ihr Lust dazu habt. Vielleicht schaut ihr auch mit Kai und Chris im Ohr nochmal WrestleMania 28. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit, wenn ihr den Podcast hier vor WrestleMania hört und genießt vor allem diese Zeit des unfassbar vielen Wrestlings, was momentan läuft. Insofern, beste Zeit des Jahres, viel Spaß bei WrestleMania und wir hören uns hier beim nächsten Match of the Week. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.